NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Juli 1926. Der Geburtstag der Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross.
Das Traurige in unserer Gesellschaft ist, dass die meisten Leute sich nicht mit dem Tode befassen, bis man eine Diagnose von Krebs macht zum Beispiel. Und dann haben sie doch so viele unerledigte Sachen und müssen sich auch noch mit dem befassen. Meine Hoffnung ist, dass wir jungen Leuten beibringen können, dass der Tod zum Leben gehört wie die Geburt.
Für die Presse war sie die Königin des Todes. Vermutlich hat niemand mehr Menschen beim Sterben begleitet als sie. Elisabeth Kübler-Ross provoziert bis heute.
Der Moment des Todes ist ja ein ganz einmaliges, schönes, befreiendes Erlebnis, das man erlebt ohne Angst, ohne Nöte.
Nee, also ich denke mal nicht, dass Sterben schön ist. Nee, aber das ist jetzt so meine ureigenste Meinung.
Ingrid Etienne, Pflegeleiterin. Elisabeth Kübler-Ross bewegt bis heute.
Frau Kübler-Ross, sie hat das Sterben menschlicher gemacht. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich jetzt hier nicht aktiv.
Als Sterbebegleiter im Hospiz in Erkelenz, einem von gut 150 stationären Hospizen in ganz Deutschland. Heinz-Josef Küppers ist hier seit 10 Jahren ehrenamtlich an der Seite der Sterbenden. Ingrid Etienne,
normalen Kaffee,
leitet als gelernte Krankenschwester die Pflege in diesem Hospiz. Sie kennt die Umstände, unter denen in vielen Kliniken Menschen sterben. Es sind dieselben Umstände, denen sich eine junge Ärztin entgegengestemmt hat vor fast 5 Jahrzehnten in Chicago. Elisabeth Kübler aus der Schweiz, seit 1958 verheiratet mit Manny, dem amerikanischen Arzt Emmanuel Ross.
Ich finde das ganz, ganz traurig, dass jemand gelebt hat, 50, 60, 70 Jahre lang und sein Leben geteilt hat. Und dann, wenn er stirbt und jemand braucht, der einfach bei ihm sitzt und die Hand hält und ihn lieb hat, dann schiebt man sie in ein Badezimmer.
So ist es üblich auf Krankenstationen überall auf der Welt zu Beginn der 1960er Jahre. Die Medizin hat nur Platz für die Lebenden.
Ja, das ist die meistbenutzte Maschine hier im Hospiz, die Kaffeemaschine. Auch von unseren Bewohnern. Es spielt sich sehr viel in der Küche ab. Das ist so ein neutraler Ort, ne? Mal so nebenher, so werden da so ganz tiefe Gespräche geführt. Das ist schon toll.
Sterbehospize wie dieses wären kaum denkbar ohne den Anstoß von Elisabeth Kübler-Ross. Im Hospiz heißen die Patienten Bewohner und ihre Betten stehen in Gästezimmern. 8 sind es in Erkelenz.
Ja, ein ganz zentraler Punkt ist hier unser Verabschiedungsbuch. Das haben wir vom ersten Tag an geführt. Manchmal haben sich die Betroffenen sogar selber eingeschrieben vorher. Ja, der Bestatter ist auch gerade da. Das ist halt hier normales Leben, genau.
Der Tod mitten im Leben. 1965 unvorstellbar im Billings Hospital der Universität von Chicago. Die Assistenzprofessorin Kübler-Ross weiß, dass in diesem Haus gestorben wird. Sie will diesen Sterbenden zur Seite stehen, aber...
Die erste Schwierigkeit war, dass wenn ich auf der Abteilung bin...
Wenn ich auf den Abteilungen war, um mit den Sterbenden zu reden, dann sagten alle, hier bei uns auf der Abteilung stirbt niemand. Die totale Leugnung, dass überhaupt Leute sterben, in einer Klinik mit 600 Betten. Ich habe dann einfach selbst nachgesehen und diese Leute auf eigene Faust besucht.
Das gibt es ja teilweise heute auch noch. Zwar findet jetzt sicherlich ein Umdenken statt und man geht sehr, sehr viel professioneller damit um. Aber es ist noch jede Menge Aufklärungsarbeit zu leisten.
Wie in den Seminaren der Elisabeth Kübler-Ross in Chicago. Der Anstoß dazu kommt 1965 von Theologiestudenten, die den Tod begreifen wollen. Kübler-Ross bricht das Tabu. Sie führt Interviews mit Sterbenden. Bald auch im Hörsaal vor Medizinstudenten, Schwestern, Seelsorgern.
Dann habe ich ein 16-jähriges Mädchen gebracht, das war am Sterben. Und habe gesagt, so jetzt können sich 3, 4 Studenten melden, um ein Interview zu machen. Niemand hat sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, jetzt sollen sie sofort aufpassen, was jetzt da in ihrem Kopf vorgeht. Und dann haben die natürlich sofort gemerkt, wie furchtbar beängstigt die waren und nervös. Und die wussten nicht, wie man spricht mit so einem Mädchen über Sterben. Und dann habe ich das Interview gemacht.
eines von mehr als 200 in den folgenden 4 Jahren. Die Unerhörten haben eine Stimme. 1969 erscheint ihr Buch
On Death and Dying.
Und das Magazin Life berichtet über eines dieser Interviews mit Sterbenden unter dem Titel
Eine tiefgründige Lektion für die Lebenden.
Und in 2 Minuten hat die mir alles erzählt, dass es furchtbar ist, wenn man 16 Jahre alt ist und die Mutter kommt und sagt, ihr Freudestrahlen, sie hat ein Inserat in die Zeitung gemacht, dass ihre Tochter den 16. Geburtstag hat und es wird der letzte sein und sollen alle Leute ihre Karten schicken. Und dann kommt der Böstler rein mit ganz großen Säcken voller Post mit diesen schönen, farbigen, lustigen Karten. So ein schöner Geburtstag haben, aber sprich mit der Tochter über Sterben. Die hat das einfach gemacht, damit die Leute Mitleid haben mit dieser armen Frau. Und die war wütend auf die Mutter. Dann haben wir ganz, ganz tolles Gespräch gehabt. Und dann nach 2 Stunden wollten alle Medizinstudenten mit mir die Schwerkranken besuchen und schauen, wie man mit diesen Leuten spricht über Sterben.
Ganz Amerika kennt nun
die bemerkenswerte Ärztin
mit dem Schweizer Akzent. Zweifache Mutter, 33 Jahre alt, Sterbeforscherin.
What does death mean to you, Keith?
Was bedeutet der Tod für dich?
I knew if I would die, I'd go up to heaven.
Ich weiß, dass ich danach wohl in den Himmel komme. Aber ich glaube, Mama wird mir fehlen. Papa, meine Freunde, mein Bruder.
Ich glaube, es hat sehr viel zu tun gehabt mit der Tatsache, dass ich Schweizer Landärztin war und eine Landpraxis hatte, wo ein anständiger Arzt sich mit allen Patienten abgibt. Man geht doch zu Sterbenden und zu solchen, die nur ein Bein gebrochen haben. Und für mich war das einfach ein ganz natürlicher Teil des Arztseins.
Ihr Vater ist dagegen, dass Elisabeth Medizin studiert mit Anfang 20. Sie setzt sich durch, arbeitet tags als Laborantin und abends an ihrer Hochschulreife, gewohnt sich durchzukämpfen als erste unter Drillingen mit nur 960 Gramm Gewicht bei der Geburt am 8. Juli 1926, heute vor 85 Jahren.
Die früheste Erinnerung meiner Schwester, als sie ungefähr 2,5 Jahre alt war, war, dass mein Vater sie 2-mal gebadet hat und mich ausgelassen hat.
Das Thema ihres Lebens, Identität, jeder Mensch unterwegs auf dem eigenen Weg. Das andere Thema begegnet ihr in Meilen am Zürichsee. Ein Nachbar ist vom Baum gefallen und liegt im Sterben. Elisabeth verabschiedet sich ohne Scheu, als 8-Jährige.
Nein, Angst vor dem Sterben habe ich nicht. Ich finde das Leben viel schwieriger als das Sterben.
Mit 19 geht sie nach Frankreich, um für den internationalen Zivildienst ein zerstörtes Dorf wieder aufzubauen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hilft in Belgien, Italien und Schweden. Dann der Einsatz in Polen, Majdanek.
Wenn man in diesen Konzentrationslagern steht, wenn man die Gaskammern noch riecht, wenn man Wagenladungen voller Kinderschuhe sieht, von ermordeten Kindern, dann erlebt man eben etwas, das einem das ganze Leben berührt und verändert.
Vielleicht weiß sie damals schon, dass sie eine andere Auffassung vom Arztberuf hat als die meisten ihrer Kollegen.
Wenn sie erkennen, dass sie nicht da sind, um Leben zu verlängern, sondern um den Patienten zu helfen, so erfüllt zu leben wie nur möglich, dann wird sich ihre Auffassung wandeln, was es heißt, Arzt zu sein.
1957 bekommt sie die Approbation in der Schweiz. Im Jahr darauf siedelt sie mit ihrem Manny über nach Long Island. Chicago wird nur eine Station auf ihrem Weg zum eigenen Heilzentrum. Die Sterbenden sind ihr Schicksal.
Meine Patienten haben nicht große Schmerzen. So möchte kein Mensch leben. Und es hat gar keinen Grund, dass jemand so leben muss. Wir haben eine Brompton-Mixtur, Medikamente, die man trinkt. Und da kann man alle Kranken schmerzfrei und bewusst halten.
Eine der Säulen der Palliativmedizin, Schmerzmanagement. Vor mehr als 4 Jahrzehnten angestoßen von Frauen wie Elisabeth Kübler-Ross. Und heute Fachgebiet von Krankenschwester Ingrid Etienne im Hospiz Erkelenz. Ihre Erfahrung mit dem Schmerzmanagement der Ärzte für die Sterbenden?
Entweder wird da sehr lasch mit umgegangen, sehr großzügig, die kommen heil hier an. Oder wir denken, ups, jetzt gucken wir erstmal, dass derjenige wieder aufwacht. und schauen mal, wie viel er wirklich braucht. Oder aber sie sind unterversorgt. Ne? Und wenn man das in den Griff bekommt, nicht immer Schmerzfreiheit, aber Schmerzarmut, dann kann man auch wieder mit anderen Sachen kommen.
5 Phasen will Elisabeth Kübler-Ross ausgemacht haben im Sterben. Das Leugnen zuerst und den Zorn.
Dann kommt eine Stufe des Verhandelns. Das kann mit dem Arzt sein, das kann auch mit der Familie sein. Das ist meistens mit Gott, wie ein Waffenstillstand. Dann kommt die Depression, wo die Leute traurig sind um all die Dinge, die sie schon verloren haben. Und dann kommt die schwierigste Zeit für die Familie und für das Spitalpersonal. Das ist eine stille Depression, wo die Kranken nicht mehr sprechen. Diese Leute werden dann möglicherweise eine Akzeptierung finden.
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, diese Zustimmung zu bekommen, ohne dass man viele dieser Stufen durchlaufen hat,
sagt der Sterbebegleiter. Die meisten halten aber das Phasenmodell für überholt.
Das kann man alles nicht verallgemeinern. Jeder hat wirklich seinen eigenen Weg, wie er aus dem Leben geht.
Die Interviews mit Sterbenden machen Elisabeth Kübler-Ross weltbekannt. Von nun an ist sie ständig unterwegs, zu Vorlesungen, zu Patienten rund um den Globus. Sie wird 2 Dutzend Bücher schreiben, 23 Ehrendoktortitel empfangen, die Hospizbewegung anführen in Amerika. Sie wird für alle da sein, nur nicht für ihre Familie. Die Ehe scheitert. 1978 verlässt sie auch ihre 2 Kinder, Teenager damals, um ihr eigenes Heilzentrum zu gründen im Süden Kaliforniens.
Shanti Nilaya, Haus des Friedens.
Ist eine Klausur für Sterbebegleiter und für Trauernde. Hier geht Kübler-Ross über Grenzen. Sie will dem Tod sein Geheimnis rauben, mit tausenden Geschichten von Menschen, die klinisch tot waren.
Da nehmen Sie zum Beispiel Leute, die total blind sind und die sterben und dann bringt man die zurück und die sagen ihnen in ganz klaren Details, was für Kleider sie getragen haben, welche Farben diese Bluse hat. Das ist das Erlebnis des menschlichen Todes, wenn sie aus ihrem Körper kommen.
Die Sterbeforscherin als Esoterikerin. Sie will den Tod enträtseln.
Klar erzählen uns Bewohner, meine Mutter hat am Bett gestanden letzte Nacht. Das kommt häufiger vor. Und dann ist das auch für uns so ein Zeichen, dass das sicherlich nicht mehr so lange dauert, bis derjenige stirbt. Und ich lasse es einfach so stehen, wie es ist, ohne da irgendwas reinzudeuten.
Die große Deuterin des Todes verkracht sich mit ihren Mitarbeitern, gründet 1984 ein neues Heilzentrum, diesmal in Virginia, plant ein Hospiz für AIDS-kranke Babys. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt:
Das irdische Dasein ist für Elisabeth Kübler-Ross nur ein Nebenschauplatz des Universums, nur ein Prolog. Je kürzer, desto besser für die Bewohner des Jammertals.
Ich weiß schon, dass es eine Kraft gibt, die viel größer ist als wir. Wir sind alle Kinder vom gleichen Gott und kommen alle vom gleichen Ort her und gehen alle an den gleichen Ort zurück.
Vielen Sterbenden scheint der Glaube zu helfen, berichten die Begleiter aus Erkelenz.
Es ist fast so, in der Zeit bevor die sterben, dass die uns sagen, so und tschüss, bis bald. Wir sehen uns ja wieder. Das macht viele Sachen leichter und erträglicher.
Die Nachbarn in Virginia finden Elisabeth Kübler-Ross unerträglich. 1994 zündet jemand ihr Wohnhaus an und vernichtet ihr Archiv. Der Schluss liegt nahe, dass sie an diesen Widerständen zerbrochen sein könnte. 1995 erleidet sie einen Schlaganfall. 5 weitere werden folgen. Sie ist ein Pflegefall.
Wenn mir jemand den Hintern muss putzen oder mich ins Bad tun, dann mache ich nicht mehr mit.
Wenn man mir den Hintern abwischen muss oder mich baden muss, dann mache ich nicht mehr mit.
Mehr als 8 Jahre lang muss sie auf den Tod warten.
Das zeugt davon, dass man halt nicht alles planen kann. Das geht halt nicht.
Am 24. Mai 2004 schafft Elisabeth Kübler-Ross den Übergang, wie sie es nennt, in ihrem Haus in Arizona. Vor dem Bett spielen die Enkelkinder.
Lebt, genießt das Leben, tanzt, nicht nur arbeiten. In der Schweiz muss man immer nur arbeiten. Und das ist ein Blödsinn.
Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an Elisabeth Kübler-Ross, die am 8. Juli 1926 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.